Beginn zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.
Ja, und hier sind wir im Gespräch. Wir, das sind ich selbst, Daniel Fuhrhopp, im Gespräch mit Stefan Siedentopp, der wissenschaftliche Direktor des ILS Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund. Hallo und willkommen.
Hallo.
Also als Wissenschaftler, wir haben uns ja getroffen bei einer Tagung des Wuppertal-Instituts Stadtwandel als Chance. Und mir fiel bei dieser Tagung und auch neulich bei der Tagung Umbaukultur hier in der Nähe in Gelsenkirchen auf, da treffen dann die Praktiker der Stadt- und Regionalplanung aus den Stadtplanungsämtern auf die forschenden Wissenschaftler, wie sie einer sind. Und dann unterhält man sich und ist sich eigentlich sehr einig bei diesen ganzen Tagungen, wie es laufen müsste in der Stadtentwicklung, in der Landesplanung. Zersiedelung ist nicht so gut und Städte schrumpfen, man müsste doch was umbauen und zurückbauen. Und dann fahren alle nach Hause und diejenigen, die in der Praxis arbeiten, die sehen dann doch wieder wie ein Leiter einer Stadtplanungsbehörde mir dann so beim Kaffee zwischendurch sagte, ja, der Oberbürgermeister möchte aber doch gerne immer mal Wohngebiete für Familien ausweisen, weil er Steuergelder hätte. Und Sie als Wissenschaftler fahren dann nach Hause und untersuchen, warum das eigentlich falsch ist. Und so fällt das dann auseinander und man trifft sich wieder. Was sagen Sie dazu? Ist das ungefähr so? Und wenn ja, können Sie da als Wissenschaftler irgendwas dran ändern, dass es so läuft?
Also zunächst mal nehmen wir das natürlich auch so wahr. Also eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was sich Wissenschaftler oder auch kritische Planerinnen und Planer so vorstellen, wie Städte zu entwickeln sind, wie sich Städte weiterentwickeln sollten, und der, sage ich mal, blanken Realität der realen Stadtentwicklung. Und diese Diskrepanz ist natürlich selbst ein Forschungsgegenstand, warum das so ist. Wir beziehen uns da immer wieder auf bestimmte Anreizsysteme, also im Wesentlichen ökonomische Anreizsysteme, die die Akteure der Stadtentwicklung, Gemeinden beispielsweise, Akteure der Immobilienwirtschaft, ja, motivieren, mit baulichen Entwicklungen fortzufahren, obwohl eigentlich wir sagen müssen, unsere Städte sind ausgewachsen, sind fertig gewachsen und Umbau wäre eigentlich viel wichtiger als Neubau. Aber wie gesagt, es gibt ökonomische Triebkräfte, die ja diese Entwicklung erklären können. Und das ist natürlich auch etwas, wo Wissenschaft und Praxis in stetigem Dialog sind. Wie kann man diese falschen Anreize auch korrigieren? Wie können wir, bevor wir den Stadtumbau wirklich effektiv angehen, auch diese Anreizsysteme umbauen, die unsere Steuersysteme, unsere Finanz- und fiskalischen Systeme mit sich bringen?
Ich möchte gern auch noch später auf diese Anreizsysteme kommen, aber zuvor doch nochmal, weil das fast so danach klang, den schwarzen Peter der Immobilienwirtschaft zuzuschieben. Und da möchte ich doch nochmal auf die Rolle der Wissenschaft kommen, weil manchmal bei den Vorträgen, die jetzt dann Wissenschaftler auch von sich geben, wie eigentlich man mit Schrumpfung umgehen müsste und was der gute Weg wäre, da habe ich manchmal den Eindruck, das ist, dann wird dann so weit weg von der Realität und es ist fast wie Wunschdenken. Wäre es nicht auch die Aufgabe von Forschungsinstituten, das heißt ja gerade in diesem Gebiet hier anwendungsorientierte Forschung, da sich eher hinzustellen, und jetzt Sie als Direktor vom ILS, müssten Sie sich nicht eigentlich da hinstellen und sagen, hallo, Moment, mit der Watz ein Interview machen, so geht das aber hier nicht weiter in Dortmund und dieses oder jenes Gebiet dürfte aber jetzt nicht nochmal ausgewiesen werden.
Ja, so nah an die Politik wollen wir uns nicht bewegen. Wir sind Wissenschaftler und Wissenschaftler sind, finde ich, gut darin zu sagen, was passiert, wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden in der Politik. Also welche Wirkungen treten ein, wenn Stadtentwicklung in eine bestimmte Richtung sich vollzieht. Wissenschaftler sind aber, finde ich, nicht gut oder sie sind schnell auch angreifbar, wenn sie sagen, was richtig ist. Also Wissenschaft, finde ich, sollte nicht von vornherein normativ agieren und denken. Das heißt aber nicht, dass wir uns quasi der Verantwortung entziehen, mit unserer Forschung Akteure in der Praxis, in der Politik auch zu beraten. Aber wie gesagt, immer mit einer gewissen Distanz zu den, sagen wir mal, handwerklichen Entscheidungen, alltäglichen Entscheidungen, die Politikerinnen, Politiker, Planerinnen und Planer treffen müssen. Die Frage, die Sie formuliert haben, hat vielleicht noch eine andere Dimension. Wir sind in der Wissenschaft sicherlich auch in gewisser Weise einem Spagat ausgesetzt, dass wir zum einen natürlich uns bekennen auch zu anwendungsorientierter Forschung, also Forschung, die sich explizit richtet an die Gesellschaft, die auch lösungsorientiert sein soll, die problemlösungsorientiert angelegt ist. Zum anderen aber, und das ist ein sehr, sehr viel dominanterer Trend momentan, ist die Forschung ja in unglaublich starkem Maße einem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Das heißt, wir orientieren uns in starkem Maße an Exzellenzkriterien über englischsprachige Publikationen, über eingeworbene Forschungsmittel auf Ebene von EU oder der deutschen Forschungsgemeinschaft. Und das bedeutet aber, dass Wissenschaft sich dann unter diesen Rahmenbedingungen ein Stück weit mehr zurückzieht im Hinblick auf Grundlagenforschung, die noch vielleicht aus Sicht der Praxis weiter entfernt ist von den, sagen wir mal, alltäglichen Sorgen, Nöten, Problemen, die Akteure vor Ort bewegen. Das ist, glaube ich, noch eine zweite Thematik, über die man an der Stelle sprechen muss.
Also bei diesem Schlagwort Effizienz und auch wissenschaftlicher Wettbewerb, internationaler Wettbewerb, da kommt mir in den Kopf, dass ja, wenn man sich anschaut, was ist das Thema des ILS, wie definiert sich das ILS, ja, dann geht es ja in der Forschung um Metropolisierungstendenzen, jetzt gerade auch hier im Ruhrgebiet natürlich, sind wir am richtigen Ort, und es geht um Urbanisierungsprozesse. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich dann zwischendurch, Moment, also da steht dann was, dass der Wert oder die Bedeutung des Städtischen auch zugenommen hat. Städtische Lebensformen haben zugenommen. Und okay, vielleicht wohnen weniger Leute auf dem Land, aber ist denn die weiter fortschreitende Zersiedelung der Landschaft, wo dann irgendwelche Einfamilienhausgebiete ganz platt auf den Acker gesetzt werden, ist das dann schon urban in diesem Sinne? Also ist da überhaupt diese Urbanisierungstendenz, kann man von der überhaupt sprechen?
Ja, das verweist natürlich auf eine unglaublich lange Diskussion in der Forschung, was ist urban, was ist suburban, was ist ländlich. Ne? Da gibt es bis heute auch keinen klaren Meinungsstand. Ne? Da, wenn Sie drei Leute fragen, werden Sie da drei unterschiedliche Antworten erhalten. Ne? Also für mich ist klar, wenn wir über Verstädterung sprechen im deutschen Kontext und Urbanisierung im deutschen Kontext, dann sprechen wir eigentlich häufig über suburbane Siedlungsentwicklung. Also das, was an Wachstum in Deutschland stattfindet im Siedlungsbereich, findet überwiegend an suburbanen Standorten statt. Am Stadtrand von großen Städten oder in den Umlandgemeinden, zum Teil auch noch mit allerdings rückläufiger Tendenz in den ländlichen Räumen größerer Entfernung der großen Metropolen. Inwieweit man das urban, suburban nennt, ich glaube, das bringt uns an der Stelle auch gar nicht viel weiter. Es gibt verschiedenste Klassifikationssysteme, Definitionsansätze, um urban und suburban voneinander zu trennen. Was ich zum Beispiel die Verdichtung, die soziale Diversität, die Größe von Siedlungseinheiten. Aber ich glaube, das sind Dinge, die jetzt, glaube ich, in der Praxis gar nicht so sehr interessieren. Aber de facto ist es so, dass natürlich sich unsere Städte auch innen verdichten, aber dass das Flächenwachstum an Rändern passiert. Das mag man bedauern, das finden wir auch kritisch, als kritischer Trend, aber es ist nach wie vor, sagen wir, die dominante Entwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Und natürlich noch ganz andere Dynamiken in den wachstumsstärkeren Industrie- und Schwellenländern. Kanada, USA oder eben natürlich auch in den Schwellenländern in der südlichen Hemisphäre.
Jetzt haben Sie ja, um also auch an das anzuknüpfen und gleichzeitig an das vorhin von Ihnen schon mal angesprochene Thema, also der fiskalischen Anreize und der Umstände im System, die dazu führen, dass es auf diese Art und Weise passiert. Also kurzum, letzten Endes wird das Land, wird der Acker zu Bauland. Und wie würden Sie das so beschreiben, wenn wir einfach nochmal sagen, also was sind letzten Endes die Systemzusammenhänge in unserem System hier, die dazu führen, dass letzten Endes doch immer wieder auch die Städte doch weiter wachsen gegen besseres Wissen. Aber was sind die Mechanismen, die da wirken, dass Zersiedelung weiter passiert? Was sind da so die wichtigsten Dinge Ihrer Ansicht nach, die da das weiterhin erzeugen, diese ständige Zersiedelung?
Also die wichtigsten Mechanismen liegen einfach in unserem Steuersystem. Und im System, das hängt nah am Steuersystem dran, des Finanzausgleichs. Also das Steuersystem ist so ausgebildet, dass es eigentlich Wachstum belohnt. Das heißt, als kommunaler Entscheidungsträger, Bürgermeister oder Stadtrat, ist es relativ klar, solange ich wachse, auch erfolgreich wachse, also was ich Bauland ausweise, und es kommen auch Unternehmen und Beschäftigte und Einwohner, Haushalte, solange ich wachse, stehe ich fiskalisch besser da. Wenn ich schrumpfe, stehe ich fiskalisch schlechter da. Unser Steuersystem, auch der kommunale Finanzausgleich, ist ein ganz simples Kopfpauschalensystem. Das heißt, je größer die Kommune ist, bezogen auf die bebaute Fläche, bezogen auf die Einwohnerzahl, desto größer ist auch der fiskalische Ertrag, den ich habe über eben die Anteile an den Einkommenssteuern, die ich bekomme vom Land, sonstige Zuweisungen oder eben auch Grundsteuererträge. Das ist das Problem, dass dieses System ganz klare Anreize ausstrahlt, zu wachsen. Deswegen tun sich jetzt auch viele Gemeinden unglaublich schwer, die sehen, das Wachstum ist eigentlich vorbei. In NRW, 2/3 der Kommunen haben Bevölkerungsschrumpfung, nur noch 1/3 wächst. Aber diese Gemeinden, die schrumpfen, finden zunächst mal überhaupt keinen, sagen wir mal, strategischen Ansatz, sich dann in solcher Situation neu aufzustellen. Man, nicht alle Kommunen, aber viele klammern sich an Strohhalme und sagen, okay, das ist jetzt eine vorübergehende Wachstumsschwäche, die Antwort ist neues Bauland, attraktives Bauland für junge Familien, neue Gewerbeflächen an noch besseren Standorten als die, die ich vielleicht schon am Markt habe, und dann wird sich das Problem übrigen. Eine riesige Täuschung, das wissen wir aus vielen anderen Ländern, die früher und heftiger von Schrumpfungen betroffen waren, auch Teil in NRW sind ja schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, von Schrumpfung betroffen, und wachsen gegen das Schrumpfen, das ist unsere Position, hilft wenig. Es fehlen vielleicht an der Stelle auch wirklich die, jenseits jetzt sag mal der fiskalischen und steuerrechtlichen Systeme, es fehlen auch die positiv besetzten Leitbilder. Wie sieht denn eine attraktive Gemeinde, eine schrumpfende, demografisch schrumpfende Gemeinde aus, die trotzdem aus Sicht ihrer Bewohnerinnen und Bewohner attraktiv ist? Das schließt sich doch nicht gegenseitig aus. Also es fehlt ja, wie gesagt, nicht nur eine Anpassung unseres steuerlichen und fiskalischen Systems, sondern es fehlt auch ein Leitbilddiskurs aus meiner Sicht.
Das ist ganz, ganz interessant, dass eigentlich Sie damit einen Punkt ansprechen, den im Bereich der Architektur der Mopetzet im Gespräch und ich auch diskutiert haben, weil er eben als Architekt sagt, er benutzt auch das Wort sexy in dem Zusammenhang, aber wie auch immer, er möchte gern, dass auch die jungen Architekten, die nachwachsen, sich doch dafür begeistern, etwas umzubauen und das nicht als Pflichtaufgabe wahrnehmen, sondern dass sie eben nicht sagen, ja, Giri, Hochhaus, Neubau, toll, sondern dass sie sagen, hallo, so irgendwas Schräges, Krudes, er macht das dann schon auch, sagen wir mal, auf seine architektenmäßige Art und Weise, thematisiert er das oder auch damals bei der Biennale. Also das muss eben auch irgendwie durch Verfremdung, Kunst oder andere Dinge erreicht werden, dass diese Prozesse dann auch positiv belegt werden, und vielleicht sind wir da in der Architektur schon weiter als in der Stadtentwicklung oder in der Raumplanung, diese Sachen positiv zu belegen. Also mir fällt bei schrumpfende Stadt als das Bild schlechthin immer nur Detroit ein, wo dann die Äcker sind, da wo eigentlich das Stadtzentrum ist und wo da höchstens noch ein paar Ruinen stehen, die so halb verkohlt noch sind, weil man sie irgendwann abgefackelt hat, und das kann es ja irgendwie nicht sein. Ne?
Richtig.
Obwohl wir doch eigentlich im Ruhrgebiet sind, das müsste doch eigentlich das Vorbild sein, wo man schon so lange Erfahrung doch hat mit einer nicht wachsenden Region.
Ganz bestimmt. Also ich würde die internationale Bauschung Emscher Park, die IBA, immer auch als ein erfolgreichen Strukturwandel ansehen. Auch wenn natürlich damals auch unglaublich viel Geld in die Hand genommen worden ist, was man sicherlich nicht auf jede Region übertragen kann. In vielen Regionen, also sei das in Ostdeutschland oder strukturschwache ländliche Regionen in Westdeutschland wie das südliche Niedersachsen oder das nördliche Hessen, da wird man nicht mit sehr, sehr viel Fördermitteln agieren können, um Strukturwandel, um Anpassung nach unten, sage ich mal, was die demografische Entwicklung anbetrifft, zu bewältigen. Das heißt, wir müssen über Low-Cost-Planning an der Stelle sprechen. Also wie kann man die Lebensqualität für Menschen bewahren, ohne jetzt furchtbar viel Fördermittel über die Region ausschütten zu können. Denn das ist doch immer völlig klar, glaube ich, da herrscht auch Einigkeit, auch in weiten Kreisen der Politik. Wir werden keine prall gefüllten Fördertöpfe mehr erleben in diesem Land. Punktuell sicherlich, aber nicht mehr in der Breite, wie wir das in den 70er, 80er Jahren hatten. IBA hat man ja in den 80er Jahren begonnen, bis in die 90er Jahre hinein. Das war eine andere Situation, das war eine andere Zeit. Wir können sicherlich programmatisch von den Erfahrungen der IBA lernen, auch von anderen internationalen Baustellungen, insbesondere die in Sachsen-Anhalt, die schon unter anderen, sagen wir mal, auch auf fiskalischen Bedingungen, finde ich, viel Positives vorangebracht hat. Aber wie gesagt, es wird mit weniger Geld passieren müssen. Das heißt, wir brauchen wirklich auch Kreativität jenseits des reinen Geldsäckels.
Jetzt das Geld haben Sie ja vorhin schon angesprochen bei der Frage eben, warum weiterhin Zersiedelung sich lohnt. Und es lohnt sich andererseits, die Kommunen müssen ja auch in die Erschließung neuen Baulands investieren. Das heißt, es wird ja in diesen Neubau auch Geld reingesteckt. Und trotzdem frage ich nochmal nach, ist es für die Kommunen letzten Endes lohnend?
Ja, sie glauben es zumindest. Also das ist eine dieser Paradoxien. Nochmal, das Steuersystem belohnt Wachstum schon, aber natürlich nur unter bestimmten Bedingungen. Also dass beispielsweise ein Baugebiet auch wirklich aufgesiedelt wird oder dass ein Gewerbegebiet wirklich aufgesiedelt wird. Schauen Sie sich Land auf Land ab um. Zeigen Sie mir mal ein Gewerbegebiet, was in den letzten 10 Jahren entstanden ist, was in kurzer Zeit aufgesiedelt worden ist. Es gibt sicherlich einige erfolgreiche Projekte, gar keine Frage, aber es gibt viel, viel mehr Beispiele für weniger erfolgreiche Projekte, wo sie nach 10, 15, 20 Jahren enorme Flächenpotenziale haben. Also sprich Baulücken, wo sich kein Gewerbetreibender angesiedelt hat. Und unter diesen Bedingungen dann, also nur teilweise aufsiedelnde Gebiete, bleiben die Kommunen sitzen auf riesigen Folgekosten, ne, die einfach über den normalen Haushalt abgewickelt werden müssen. Also sind viele Kommunen schon wirklich echte Probleme und Schieflagen geraten. Und ja, das führt man natürlich auch als Argument ins Feld, Leute, seid vorsichtiger bei Entscheidungen für neues Bauland. Wenn ihr denn glaubt, neue Baugebiete ausweisen zu müssen, rechnet mal genau nach. Rechnet auch nach oder schätzt, woher die Leute kommen, die dann die zukünftigen Bewohner dieses Gebietes sind. Sind das die Leute, die aus euren eigenen Geschosswohngebieten abzieht, was fiskalisch ein Nullsummenspiel ist, also hohe Infrastrukturkosten, aber geringe, sagen wir mal, mehr Erträge bei den Einkommensteueranteilen beispielsweise? Oder ist es ein echter Migrationsgewinn, aus welchen Regionen auch immer? Wir haben in Deutschland die Situation, Außenwanderung ist ein anderes Thema, aber wir haben in der Binnenwanderung ja eigentlich mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Das heißt, eine Gemeinde, die erfolgreich ist mit einem Baugebiet, die zieht die Haushalte, im Idealfall junge Familien, das stellen sich die Bürgermeister immer vor, die Entscheidungsträger, die ziehen diese jungen Familien woanders ab. Denn die Haushaltszahl wächst nur noch ganz leicht, in vielen Regionen schrumpft sie bereits. Das heißt, es ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, interkommunaler Wettbewerb an der Stelle erzeugt ein paar wenige Gewinner, aber ganz, ganz viele Verlierer. Und deswegen ist unser Plädoyer für mehr Kooperation zwischen den Kommunen und, sagen wir mal, ein, wenn man das so sagen mag, kontrolliertes Schrumpfen. Wir sprechen aber dann eher von Anpassung, weil das, glaube ich, ein positiv besetzterer Begriff ist als Schrumpfen. Eine kontrollierte, geplante, interkommunal auch abgestimmte Anpassung an veränderte demografische Rahmenbedingungen.
Und wenn wir diesen Prozess jetzt mal anschauen, also genau den entgegengesetzten, wir haben jetzt nicht die Ausweisung von neuen Baugebieten, sondern wir haben ja vielleicht eine frühere Fabrik, und die ist schon seit x Jahren, ist da nichts mehr los, das ist eine Brache, und jetzt steht die Kommune vor der Aufgabe, sollen wir eventuell das Ganze renaturieren und wieder irgendwie in einen Park umwandeln und so weiter. Ja, wie schaut es da mit der Finanzrechnung für die Kommune aus bei dieser wunderbaren Aufgabe?
Ja, da kann man natürlich, muss man immer auf den Einzelfall schauen. Ne? Also jetzt würde ich fragen, bei dem Beispiel altes Fabrikgebäude, ist da ein Denkmalschutz drauf? Ne? Wenn ja, dann sieht es auch bei den Fördermitteln anders aus. Wie ist die Lage der Fläche? Gibt es möglicherweise auch aufgrund von Standortvorteilen eine echte Option, sagen wir mal, eine kulturelle, soziale Nutzung zu etablieren, ohne riesige Folgekosten zu haben? Also man kann da schlecht sagen, renaturieren an der Stelle ist dann immer besser, als eine bauliche Nachnutzung einer solchen Fläche zu realisieren. Aber ich würde sagen, grundsätzlich sind Renaturierungslösungen, also wirklich solche Flächen, ehemals bebaute Flächen, Industrie-, Gewerbeflächen, vielleicht aber auch Einzelhandelsflächen, auch da haben wir ja mittlerweile erste Beispiele für nicht mehr wirklich nachgefragte Shoppingcenter der ersten Generation, dass man die Option renaturieren, in Grünfläche zu verwandeln, öfter nutzen sollte. Das Problem da ist natürlich, dass man Kosten hat, sprich Entsiedlungskosten, Rückbaukosten, Abrisskosten, die wirklich enorm sein können, aber natürlich keinen Return hat, wenn man so sagt. Ne? Also keinen unmittelbaren Ertrag oder Effekt. Dann muss natürlich der Staat ran oder in seltenen Fällen vielleicht auch private Spenden. Aber ich denke, da sehe ich vor allem die Aufgabe, auch öffentliche Fördermittel zu alloziieren. Denn ja, das können die Gemeinden in seltenen Fällen aus eigener Kraft machen.
Ja, genau. Also was würden Sie da letzten Endes der Politik sagen? Wie soll die dieses Problem lösen, dass einen Acker zu Bauland machen lohnt sich, aber umgekehrt lohnt nun überhaupt nicht? Mhm. Wie könnte das konkret dann aussehen?
Also im Ruhrgebiet kann man sich das schön angucken. Ich hatte eben von Low-Cost Politik und Planung gesprochen. Sie haben vielleicht schon mal den Begriff Industriewald gehört. Das ist eine explizite Low-Cost-Strategie. Also das sind große Industriebrachen, die wir im Ruhrgebiet ja hier an vielen Standorten haben, deren bauliche Nachnutzung völlig illusionär ist, aber auch, sagen wir mal, deren Umwandlung in konventionelle, parkartige Erholungsflächen illusionär ist. Und ebenso illusionär ist, das wieder zu Ackerfläche zu machen, weil einfach die Böden entweder ja verseucht sind oder nicht mit akzeptablen Kosten wiederhergestellt werden können. Was tun? Die Fläche sichern und einfach der Sukzession, wie die Biologen sagen, also der natürlichen Prozesse, ja, Lauf lassen. Da entstehen ganz attraktive Flächen, die dann nach einer gewissen Zeit auch, denke ich, für die Erholungssuchenden wieder interessant sein können. Also wirklich Urwald, Natur, wie sie es selbst überlassen ist, inmitten der Stadt, inmitten eines bebauten Zusammenhangs. Es gibt ganz tolle Projekte, beispielsweise, glaube ich, in Gelsenkirchen, wo man solche Industriewaldareale dann auch für Schulen, also für Naturkundeunterricht von Schulen erschließt und damit auch sowas wie Naturerfahrung, Naturbildung voranbringt. Kostet den Steuerzahler, kostet die Kommunen, das Land nur sehr, sehr wenig. Es müssen dann nur sehr wenig bauliche Modifikationen vollzogen werden. Ist eine Möglichkeit, wie man mit dem Problem umgeht.
Da ist natürlich dann für den herkömmlichen Stadtplaner, sage ich mal, der noch das Ideal hat, der kompakten, dichten, europäischen Stadt, da wird es dann natürlich gruselig. Da plötzlich sagt er, wo ist denn hier überhaupt noch die Stadt? Da?
Ja, berechtigt, natürlich. Das entfernt sich ein Stück weit vom Ideal einer kompakten, verdichteten, konzentrierten Stadt. Das geht dann eher in Richtung einer fragmentierten, perforierten Stadt. Aber ich glaube, wir werden es, ob wir wollen oder nicht, werden uns solchen, sagen wir mal, Trajektorien der Stadtentwicklung, solchen Entwicklungspfaden öffnen müssen. Denn es ist völlig unrealistisch, in den Ruhrgebietsstädten, beispielsweise im Saarland oder eben auch in anderen europäischen altindustrialisierten Regionen, dieses Maß an Kompaktheit und Polyzentralität, was wir in der Industrialisierung hatten, zu bewahren. Es wird, denke ich, ein Stück weit zerfallen in ein komplexes Patchwork von einzelnen Inseln, die durchaus auch zukunftsfähig sind, und anderen Teilen der Städte, insbesondere was die alten Industrieflächen anbetrifft, die wieder ins Grünflächen werden. Mit einem natürlich dann stark dispersen, fragmentierten Siedlungssystem.
Und dann, wenn man sich sowas anschaut, und das ist ja am Beispiel des Ruhrgebiets, kann man ja dann sehr schnell einen Eindruck haben, wie das aussehen kann und wie das dann vielleicht in 20 Jahren, 30 Jahren aussehen kann, wenn also noch weniger Menschen in bestimmten Regionen sind und dann meinetwegen an mehreren Stellen noch dieser schöne Industriewald gewachsen ist, dann ist aber doch, wenn wir wieder aufs Ökonomische kommen oder auch auf die Lebendigkeit der Region, wenn dieses gesamte riesige Gebiet dann noch fragmentierter ist, durchlöcherter ist und viel weniger Menschen erleben, dann wird es doch noch teurer auch, um mal erst das Geld anzusprechen, das Ganze dann zu bewirtschaften, weil die Strecken, die Busse fahren und die Größe des Versorgungsnetzes von Strom und Wasser und Abwasser, all das nimmt doch immer mehr zu, wenn eine entsprechend dünn besiedelte Gegend immer größer wird.
Das ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube auch ein Diskurs, der jetzt an Dynamik gewinnt. Also wie bauen wir nicht nur die Gebäudestrukturen um, sondern auch die Infrastruktur. Das heißt, in solchen Regionen, in Städten, die es eben starke Brachflächenentwicklung gibt, wo es einen Trend gibt zu eher perforierten Stadt- und Siedlungsstrukturen, wird man auch in starkem Maße über Umbaustrategien nachdenken müssen. Also beispielsweise im Bereich der Abwasserinfrastruktur oder der Wasserversorgung von den zentralen Systemen wegzukommen und zu semizentralen oder auch dezentralen Systemen. Im Abwasserbereich kann man das exemplarisch aufzeigen. Sie können heute für eine 20, 30, 40 Einwohnersiedlung schon kostengünstige, aber auch sehr effektive Reinigungssysteme installieren. Mit deutlich geringeren Kosten, die sie haben gegenüber einer, sagen wir mal, zentralen Kläranlage, an die diese Siedlung mit langen Leitungswegen angeschlossen ist. Ähnliches kann man sich auch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs vorstellen, mit flexiblen Systemen, die im Verkehrsmanagement bereits diskutiert werden, mit Mitfahrgelegenheiten, mit flexiblen Bringsystemen, mit Dezentralisierung und Mobilisierung von Infrastrukturleistungen im sozialen Bereich. Also ich glaube, da ist eine Diskussion in Gang geraten und ich bin auch optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren deutlich weiterkommen. Denn klar ist, mit konventioneller zentraler Fernentsorgung ist die schrumpfende Stadt eine teure Stadt. Das heißt, wir müssen auch über Alternativen von Fernentsorgung nachdenken. Und das ist eine Generationenaufgabe.
Da kann ich mir die Begeisterung ja sehr gut vorstellen. Bis vor ein paar Jahren war es doch noch ganz üblich. Ich habe das auch erlebt am Stadtrand von Wuppertal, dass wirklich am Waldesrand, also exakt Stadtrand, eine paar Straßenzüge dann erst, glaube ich, vor 15, 20 Jahren, an die Kanalisation angeschlossen wurden. Und jetzt kommen Sie und sagen, nö, Moment, also dann, ihr könnt so eine Art modernes Plumpsklo haben, nicht? Ihr braucht das nicht, ihr seid einfach zu weit ab und da lohnt das nicht, euch da anzuschließen. Wenn die Menschen das so gut finden?
Ja, da, wo die Kanalisation jetzt erst in den letzten 20 Jahren neu hingelegt worden ist, dann wird man sicherlich mit solchen Strategien nicht vorankommen. Ne? Denn die Betriebswirte sind da die denken da ganz schlicht, wenn ich eine Infrastruktur nicht abgeschrieben habe wirtschaftlich, dann macht es auch keinen Sinn, sie stillzulegen. Aber wir haben ja momentan die Situation, dass wir in vielen auch suburbanen Lagen, Stadtanlagen alte Leitungssysteme haben, die jetzt sowieso in den nächsten Jahren in die Erneuerungsphase kommen. Und da kann ich an der Stelle schon überlegen, ob es Sinn macht, jetzt nochmal einen Abwasserleiter zu erneuern, der schon heute chronisch unterausgelastet ist. Wir haben teilweise da Auslastungswerte von 20-30%, teilweise weniger der eigentlich Nennauslastung, die man in den 60er, 70er Jahren mal vorgesehen hatte oder berechnet hatte. Also in solchen Situationen macht es sehr viel Sinn, darüber nachzudenken, dann, wenn Investitionsentscheidungen in die Erneuerung der Infrastruktur anstehen, darüber nachzudenken, ob nicht ein Systemwechsel von zentral zu semi- oder dezentral Sinn macht. Es gibt durchaus, das ist jetzt keine Theorie oder sind keine Phantasmen, es gibt durchaus ja Beispiele, wo das auch funktioniert hat. Denken Sie an den Stadtumbau in ostdeutschen Großstädten. Nicht überall da, wo Plattenbauten abgerissen worden sind, ist auch die Infrastruktur zurückgebaut worden. Aber punktuell hat man das schon geschafft, dass man einzelne Systemelemente einfach vom System abklemmt und damit auch deutliche Kostenentlastung realisieren konnte.
Ja, das ist... Es gibt immer die vorbildlichen Beispiele und mir kommt beim Thema Schrumpfung im Osten kommen immer diese Bilder in den Kopf, wo dann bewusst von der Politik gesagt wurde, ja, Moment, wir werden jetzt nicht von außen nach innen, wie so die Stadt- und Raumplaner sich das erträumen, alles zurückschrumpfen, sondern nee, neben dem Stadtzentrum werden wir jetzt mal eine schöne Grünfläche machen und dahinter bleibt dann ein Block stehen und dann haben wir wieder eine Grünfläche und so weiter. Das heißt, die Gesamtausdehnung des Systems, die bleibt so, wie sie vorher war, auch wenn uns das viel Geld kostet. Also ist der politische Wille tatsächlich irgendwo zu sagen, ja Leute, also wenn ihr so dezentral wohnen wollt, dann halt leider ohne Kanalisation?
Ja, ich glaube, die Probleme, die Sie beschreiben, die rühren einfach daher, dass es ein, auch wirklich zugegebenermaßen ein unglaublich kompliziertes Geschäft ist. Wer sind die Akteure? Die Akteure sind ja neben den Gemeinden auch die einzelnen Wohnungsbauträger. Und wenn wir auch die Einfamilienhausgebiete mit ins Visier nehmen, wo wir auch zukünftig Leerstände erwarten, dann haben wir es ja mit Myriaden von Einzeleigentümern zu tun, die man dann, wenn man über Rückbau, meinetwegen von außen nach innen nachdenkt, wo man auch Konsens über Strategien herbeiführen muss. Der Umbauprozess in Ostdeutschland, ob man den nun als gelungen oder weniger gelungen darstellt, sei dahingestellt. Die Problematik, glaube ich, lag darin begründet, dass es sehr, sehr viele Akteure gab mit unterschiedlichsten Motivationen, unterschiedlichen Problemdimensionen, mit denen sie konfrontiert waren, unterschiedlichen Lösungsansätzen. Und man versucht hat, das schon auch über integrierte Stadtentwicklungskonzepte zu koordinieren. Aber letztendlich das realisierte Resultat schon eher, da gebe ich Ihnen völlig recht, ein Patchwork ist von einzelnen Rückbauprojekten, die insgesamt nicht besonders gut koordiniert waren. Aber das ist jetzt erstmal die Diagnose, wie es jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist. Wir sprechen ja jetzt für die nächsten Jahrzehnte von einem wirklich sehr, sehr weitgehenden Transformationsprozess unserer städtischen Gebäude und Infrastrukturen. Und wir können daraus lernen, aus den guten, aber natürlich auch aus den schlechten Erfahrungen. Und meine Vision ist nach wie vor, dass es gelingen kann, hier auch die Akteure zusammenzubringen und auf gesamtstädtischer und noch besser auf stadtregionaler Ebene, Stichwort interkommunale Kooperation, auch ein positiv besetztes Anpassungs-Entwicklungsleitbild in die Köpfe aller Beteiligten zu bekommen, das zeigt, wie so ein Transformationsumbauprozess auch gelingen kann.
Irgendwie kommt mir doch nochmal diese Frage, die Differenz von Theorie und Praxis in den Kopf, weil ich so denke, wir diskutieren hier darüber, wie eigentlich man sich mit den Einfamilienhausbesitzern, sage ich mal, ein kooperatives Verfahren in die Wege leiten müsste, wo man sagt, liebe Leute, ihr seid zwar damals rausgezogen in euer Häuschen, was jetzt ein bisschen abseits liegt, jetzt wo die Einwohnerzahlen geschrumpft sind. Wir müssen mal überlegen, wie wir die Kosten, die damals die Allgemeinheit übernommen hat, mal wieder eindämmen können. Mhm. Und gleichzeitig, während wir darüber sprechen, werden aber ja jeden Tag in Deutschland neue Einfamilienhausgebiete ausgewiesen, weil doch angeblich der Bedarf auch da ist und so weiter. Nicht? Das ist doch absurd.
Das ist natürlich paradox. Ja. Das hängt damit zusammen, dass der Generationenwechsel in den Einfamilienhausgebieten der 60er, 70er Jahre noch nicht abgeschlossen ist und gleichzeitig natürlich aber auch neue Kohorten in das Alter kommen, wo ein Haus im Grünen, sage ich mal, auch wenn das natürlich heute längst nicht mehr der dominante Wohnanspruch oder Wohnwunsch ist, wo ein solches Haus im Grünen in die, sagen wir mal, Lebensphasenplanung kommt. Ne? Und ich prophezeie, dass wir so eine Situation, eine Entwicklung haben werden, dass wir zum Teil jetzt in den nächsten Jahren eine Leerstandsentwicklung sehen werden in bestimmten infrastrukturell schlechter ausgestatteten Einfamilienhausgebieten. Zugleich aber natürlich aktuell noch eine weitere Ausweisung von Neubaugebieten haben. Das wird so sein. Das ist natürlich planerisch, aber auch volkswirtschaftlich alles andere als erfreulich. Aber da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs bei den Anreizsystemen und der Art und Weise, wie unsere Steuersysteme, unsere Bodenmärkte funktionieren. Wir können nur den Gemeinden raten, eben beim Thema Baulandausweisung vorsichtig zu sein und die inneren Reserven im Bestand, also sprich existierende Baulücken, aber eben auch Brachflächen oder auch Verdichtungsmöglichkeiten von bebauten Flächen Vorrang einzuräumen gegenüber der Neuausweisung. Ich würde ich nur noch in ganz, ganz wenigen Städten oder suburbanen Gemeinden annehmen, dass es noch ein Bauland, einen echten Neubaulandbedarf gibt.
Jetzt sind wir ja in manchen Stadtteilen, gibt es ja angesichts dieser regionalen Ungleichentwicklung, dass also in manchen Gebieten nun mal Menschen wegziehen und es zum großen Leerstand kommt in den Stadtvierteln, die wir da haben. Da haben wir ja das Problem, um so eine Nachricht vom heutigen Tage mal aufzugreifen, der Schrottimmobilien, nicht? Wo dann entweder diese Häuser jahrelang vor sich hingammeln, weil irgendjemand mal vielleicht ein Zahnarzt aus Sindelfingen hat sich mal beschwatzen lassen, für 100.000 Euro da eine Wohnung zu kaufen. Leider ist es eigentlich nur noch 10.000 Euro wert heutzutage. Das ist bitter und also macht da gar nichts und die ganzen anderen Eigentümer machen auch nichts und so verkommen dann diese Immobilien. Also was tun? Entweder die Häuser vergammeln und reißen die ganze Straße mit runter Oder in anderen Fällen, okay, gibt es clevere Vermieter, die dann nicht ein Zimmer, sondern eine Matratze, wie unsere neue Bauministerin so schön bemerkt hat, vermieten in so einem runtergekommenen Haus, gerade auch hier eben in manchen Städten des Ruhrgebiets. Ja. Und jetzt sagt sie, ja, dann muss der Staat eingreifen. Und was wäre jetzt die Devise? Der Staat gibt ein bisschen Geld und dann heißt es also Häuser aufkaufen, Häuser leer ziehen und abreißen. Was sagt der Wissenschaftler dazu?
Grundsätzlich nicht falsch. Also das private Eigentum ist ein geschütztes, grundgesetzlich geschütztes Gut. Das heißt, der Staat wird, auch wenn solche Schrottimmobilien negative Effekte auf ihr Umfeld ausüben, wird nicht verordnen können, dass so eine Fläche abgerissen wird, wenn die Eigentümer nicht wollen. Das heißt, man kann an der Stelle, glaube ich, wirklich nur, so verstehe ich jetzt auch die Politik des Landes, man kann an der Stelle nur mit Anreizen arbeiten. Man kann sagen, hier, wenn ein Eigentümer abreißen will, dann stellen Staat und Kommune einen gewissen Teil der entsprechenden, oder kompensieren einen gewissen Teil der Umkosten dafür. Es gibt durchaus Beispiele für solche Programme, die auch erfolgreich sind. Eine Gemeinde im Saarland, ich glaube die Gemeinde Illingen, hat vor einigen Jahren schon ein kommunales Abrissprogramm, unterstützt auch durch Städtebaufördermittel vom Land, gestartet und war da durchaus erfolgreich. Nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen ist es gelungen, wirklich sogenannte Short-Immobilien, also Problemimmobilien vom Markt zu nehmen und aber auch baulich-physisch quasi vom Markt zu nehmen und hat damit auch die Umgebungsqualität auch stabilisieren können. Das eingebunden auch in städtebauliche Strategien. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht nur unkoordiniert hier und dort die hohlen Zähne quasi aus dem Bestand holen, sondern dass wir das immer auch verknüpfen mit geplanter Revitalisierung, dass es gut eingebunden ist, auch in infrastrukturelle Maßnahmenkonzepte. Aber nochmal, Eigentum ist ein hohes, geschütztes Gut und es geht nur über Fördermittel, es geht nicht über Zwang an der Stelle. Es sei denn, und das kommt aber nicht so oft vor, dass der Zustand der Immobilie so schlimm ist und so schwierig ist, dass Gefahr im Verzug ist, also Gefahr für Leib und Leben, was weiß ich, durch herunterfallende Fassadenteile oder Einschutzgefahr besteht, dann kann der Staat natürlich, kann die Kommune auch polizeirechtlich erwirken, dass sie vielleicht abgerissen werden muss, auf Kosten des Eigentümers. Aber wie gesagt, solche Fälle gibt es bisher recht selten. Die meisten Fälle sind einfach solche, dass also die Immobilie einfach nicht schön aussieht, dass sie durchaus die Umgebungsqualität beeinflusst negativ, aber jetzt keine unmittelbare Handhabe für die Kommune besteht, den Eigentümer zu zwingen, abzureißen.
Tja, ich weiß ja nicht genau, wie die Möglichkeiten der Gefahrenabwehr, sage ich mal, eventuell noch etwas auszubauen wäre von den Kommunen und ob es nicht doch möglich wäre, hier und dort schon etwas früher einzuschreiten. Mhm. Also das Beispiel, was Sie genannt haben, ich kenne auch Beispiele aus Bremerhaven wohl, wo dann eben die Stadt oder gemeinsam mit Wohnungsbaugesellschaft bei sehr wirklich maroden und leerstehenden Gebäuden dann eine Vielzahl von Eigentümern mühsam davon überzeugt hat, zu einem geringen Wert diese Sachen zu verkaufen. Mhm. Und dann wurden diese Sachen teilweise abgerissen. Mir ist dann immer ein bisschen mulmig, wenn ich eben sehe, dass weiter neu gebaut wird, ja auch in den schrumpfenden Regionen wie hier. Ja. Und dann also schöne Altbauten abgerissen werden sollen. Also das ist eine Parallelität, die will mir nicht einleuchten. Und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, wenn ich von einer Ministerin ganz oben höre, dass also Abriss von manchen Immobilien und Aufkaufen, um sie abzureißen, dass das so eine angesagte Strategie sein soll. Vor allem, wenn es um die Gebäude geht. Das war total überraschend für mich, dass es nicht um die Gebäude geht, die leer stehen, sondern um die jetzt auch noch vermietet werden, nur eben an viel zu viele Leute. Also wenn jetzt da, sagen wir mal, jeder Raum zehnfach belegt ist, dann ist das sicherlich ein Unding. Aber kann so ein Gebäude dann nicht, sagen wir mal, seriös vermakelt, vermietet werden von einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, wenn die Stadt die noch nicht verkauft hat?
Also ich bin in dem Problembereich sehe ich nicht zu Hause und bin da kein Experte, aber ich würde auch denken, dass in solchen Fällen, wo Vermieter wirklich mit krimineller Energie zu völlig abwegigen Konditionen Zimmer oder auch nur Teile von Zimmern vermieten an zum Beispiel Migranten, an Zuwandernde, dann muss man da mit anderen Mitteln, glaube ich, agieren als mit Boden. Wirtschaftlichen Mitteln, also sprich Ankauf von Flächen und möglicherweise auch Abriss von Objekten. Also das würde ich auch als zwei verschiedene, sagen wir mal, Handlungsarenen, zwei verschiedene Problembereiche sehen, die unterschiedlich auch instrumentell beantwortet werden müssen.
In dieser Frage, wie viele Menschen wohnen denn eigentlich in einem Zimmer, kommt mir eine Bemerkung von Ihnen in den Sinn, wo es um den Vergleich ging vor ein paar Jahrzehnten zu heute. Also, dass in Gründerzeitviertel, ja. Ich kriege die Zahlen nicht mehr, Sie wissen das vielleicht besser, also wie sehr sich die Anzahl der Menschen reduziert hat, die in Gründerzeiteln leben. Ja. Haben Sie da irgendwie, können Sie aus dem Ärmel nochmal?
Kommt natürlich immer darauf an, in welcher Stadt man sich bewegt, aber ich würde mal sagen, so Faktor 3 bis 4 ist da durchaus realistisch, dass ein Altbaugebiet, haben wir jetzt Dortmunder Kreuzviertel oder Kölner Südstadt oder egal, wo Sie sich befinden, die heutige Belegungsdichte um den Faktor 3 mindestens geringer als das in der Gründerzeit der Fall war. Wir können uns, glaube ich, heute die Dichten wirklich nicht mehr vorstellen, die in unseren Städten mal geherrscht haben. Und erst dann, glaube ich, wenn man sich mal in Städten wie, was weiß ich, Shanghai oder Mumbai oder Delhi umschaut, in Europa gibt es vielleicht noch Beispiel Barcelona mit einer ganz anderen Dichte als unsere deutschen Städte sie aufweisen, kriegt man eine Vorstellung davon, wie die Stadt mal ausgeschaut hat, wie sie es angefühlt hat, in einer Stadt zu leben mit einer solchen Dichte. Das ist, glaube ich, können sich viele von uns gar nicht mehr vorstellen, ich mich eingeschlossen.
Also es ist ja total verrückt. Ne? Einerseits, klar, wir regen uns zu Recht auf, wenn da heutzutage also solche Matratzenlager an zugereiste Arbeiter vermietet werden und da nun also tatsächlich, weiß ich nicht, ne, eben 10 Leute in einem Raum gequetscht werden oder sei es auch nur 5 in einen Raum gequetscht werden und die nächsten wieder 5. Okay, das wollen wir nicht, das will niemand. Und andererseits, wenn wir von diesen Extremen mal absehen, wenn es eben so ist, dass in einem Gründerzeitviertel, was ja auch, sagen wir mal, also ich weiß es nicht, gibt es Menschen in Deutschland, die nicht es schön finden, durch ein Gründerzeitviertel zu gehen? Eigentlich ist es doch, sagen wir mal, die sind tendenziell beliebt. Das sind die Gegenden in Deutschland, wo in den Großstädten auch die Mieten jetzt ein bisschen steigen, weil Menschen hinziehen wollen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da der Faktor 3 bis 4, wie Sie sagen, ist, also der Vergleich, wie viele Menschen haben früher gelebt und heute, was uns da auch verloren gegangen ist, doch an Lebendigkeit und an Lebensqualität. Also was durch dieses ständige Zersiedeln und neues Bauland ausweisen und so weiter, was da wieder an Menschen rausgezogen wird und wie lebendig unsere Städte eigentlich sein könnten.
Wenn ein Stück weit sehen wir durchaus, wenn wir jetzt aktuellen Städte wie Köln, Düsseldorf gucken oder auch München, Stuttgart, dass die Städte durchaus Potenzial haben, sich auch wieder zu verdichten, ohne dass viel gebaut wird. Also wir sprechen ja seit längerem über diesen sogenannten Reurbanisierungstrend, also dieses deutliche Ansteigen der Bevölkerungszahlen in den großen Metropolen. Und wenn Sie die Zahlen genau anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die Intensität der Zuwanderung, der Bautätigkeit wirklich davon galoppiert ist. Und das heißt ja nichts anderes, als dass man in den Beständen zusammenzieht. Also ich glaube, ein gutes Beispiel sind Wohngemeinschaften als eine Wohnform, die in den letzten Jahrzehnten ja ständig an Bedeutung gewonnen hat. Eine Vierer-WG in einer Vier-Zimmer-Wohnung ist ja nichts Ungewöhnliches. Das ist aber eine ganz andere Dichte als, sagen wir mal, die Normalbelegung einer solchen Wohnung, ne? Wo vielleicht ein kinderloses Paar lebt, in Extremfällen auch einzelne Personen oder eben vielleicht maximal noch ein Kind da ist. Also es ist durchaus vorstellbar, dass wir in Zukunft wieder verdichteter in unseren Städten leben werden. Aber ich glaube, wir werden nie mehr zurückkommen zu diesen Dichten, die wir im ausgehenden 19. Jahrhundert hatten oder noch bis zum Zweiten Weltkrieg hatten. Die Phase ist vorbei. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, die meisten von uns würden es auch nicht mehr wollen. Denn ich glaube, der Komfort des Lebens in der Stadt und damit auch die Attraktivität ist schon auch begründet dadurch, dass wir zum Beispiel auch kein Gewerbe mehr haben in unseren Städten. Das war natürlich vor 100 Jahren noch völlig anders, auch vor 50 Jahren noch anders, auch vor 30 Jahren zum Teil noch anders. Und dass wir, ja, ich sag mal, auch erträgliche Dichten haben. So ein Dortmunder Kreuzviertel oder eine Kölner Südstadt wird immer noch als sehr belebt und sehr auch mal kulturell divers attraktiv wahrgenommen, ohne dass wir eben diese historischen Dichten auch noch annähernd wieder erreichen würden, jetzt im Zuge der erneuten Verdichtung von Stadt, Kontextreurbanisierung.
Also das ist ja irgendwo Musik in meinen Ohren, wenn Sie sagen, dass tatsächlich so ein Zuzug stattfindet in manche Stadtviertel, in den Kerngebieten dieser Städte, dass tatsächlich mehr Menschen da leben und dass diese sagen wir mal, jahrzehntelange Entleerung dieser Stadtviertel dann ein kleines bisschen mal der Trend dann umgedreht ist. Ich höre es gerne. Ich frage mich natürlich jetzt, ob es da wieder sich um Wunschdenken handelt oder haben Sie da auch, gibt es da tatsächlich Belege für?
Also die Städte, die ich genannt hatte, Dortmund teilweise, in Dortmund gibt es sicherlich auch eine gewisse Polarisierung in der Marktentwicklung mit sehr, sagen wir mal, positiven Entwicklungen in bestimmten Quartieren, aber auch problematischen Entwicklungen gerade in der äußeren Stadt. Weil die Städte, die ich genannt habe als Beispiele, Köln oder eben auch München, Stuttgart, Münster und vielleicht noch ein zweites Beispiel hier in NRW zu nennen, Bonn, das sind Städte, wo in der Tat diese innere Verdichtung stattfindet. Also entweder über das Zusammenziehen in den baulichen Beständen oder eben aber auch mit verdichtetem Neubau, in Baulücken als Nachverdichtung von was weiß ich, Zeilen, Siedlungen und so. Da gibt es ja Dutzende, Hunderte von erfolgreichen Projektbeispielen. Zugleich haben wir aber auch andere Städte, wie Duisburg, Gelsenkirchen, Wuppertal, ne, die eben diese Entwicklung nicht aufweisen. Und insgesamt stellt sich die Entwicklung schon als disparitär dar, als polarisierend dar. Der Erfolg von vielen Städten ist gleichzeitig auch der Misserfolg, die Schrumpfungsphase anderer Städte. Also wir haben momentan in der Siedlungsentwicklung in Deutschland so eine Art doppelte Polarisierung, also einfach zwischen Stadt und Land, Stadt besser, Land schlechter, also ländlicher Raum, und aber auch im Städtesystem nochmal ganz starke Polarisierungsneigungen mit sehr erfolgreichen Städten, wenn man es so will, wenn man sagt, demografisches Wachstumserfolg, kann man durchaus auch geteilter Meinung sein, erfolgreichen Städten und Städten, die in der Entwicklung deutlich hinterherhinken aufgrund eben ihres altindustriellen Erbes, ihrer anhaltenden Probleme im wirtschaftlichen Strukturwandel. Also von daher ist das Bild nicht so positiv, wie ich es vielleicht am Anfang gezeichnet habe. Das war jetzt Ihre Rückfrage
nochmal. Ja, ich meine, da das ja so ein bisschen zusammenhängt, oder da es ja ganz eindeutig zusammenhängt, wie viele Menschen ziehen in den Stadtkern, wie viel ziehen in neu ausgewiesene Gebiete vor der Stadt, das ist ja einerseits, sagen wir mal, Push and Pull und Anziehung und Abschreckung. Also wenn jetzt rigider vorgegangen würde, so wie ich es einfach mal sage, wir verbieten das einfach, dass da immer weiter zersiedelt wird, die Landschaft, und gerade in diesen Städten, wo eigentlich, nicht die Städte, die Sie ansprechen, in denen eigentlich die gesamte Entwicklung nicht so positiv ist und wo nicht mehr Einwohner sind. Gerade in den Städten müsste man dann doch wirklich sagen, jetzt muss ja aber mal ein Schluss gezogen werden, um dann auf eine andere Art und Weise das, was Sie als Attraktivität bezeichnen. Es gibt Leute, die gerne wieder in die Stadt gehen, dass da aber vielleicht auf der anderen Seite von hinten noch ein Schubs gegeben wird, dass nämlich nicht diese Möglichkeit zusätzlich noch mit Steuergeldern finanziert und wieder Erschließungskosten finanziert und so weiter, die Leute woanders hingelockt werden. Also weil irgendwo denke ich, man kann doch auch nicht alles gleichzeitig sich leisten, man kann nicht alles machen.
Volle Zustimmung. Ich hatte schon mal zum Anfang gesagt, unsere Städte sind ausgewachsen. Also es gibt eigentlich keine wirkliche ökonomische, soziale Notwendigkeit für weiteres Wachstum von Stadt auf der grünen Wiese. Das, was wir an veränderten Nutzerwünschen, an veränderten Präferenzmustern noch haben, lässt sich alles, sagen wir, im baulichen Gewand der Stadt, wie sie heute existiert, realisieren. Als Umbau, nicht als Neubau. Aber das ist unglaublich schwer zu vermitteln in der Politik. Also ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit mindestens 15 Jahren und ich nehme durchaus auch einen gewissen Bewusstseinswandel wahr. Aber wir könnten eigentlich schon nach meiner Einschätzung wo ganz woanders stehen und uns viel offener, viel konstruktiver mit diesem Thema Umbau vor Neubau beschäftigen. Also es gibt einfach auch, muss man ganz klar sagen, in bestimmten Bereichen der Politik gewisse Renitenzbeharrungskräfte, die wir schleunigst überwinden müssen. Denn sonst bauen wir einfach Strukturen, die in einigen Jahren, Jahrzehnten als quasi Neulasten wahrgenommen werden. Schauen Sie sich an in Ostdeutschland, was dort in den 90er Jahren am Anfang gebaut worden ist. Also Neubausiedlungen, die schon nach wenigen Jahren quasi potenzielle Abrisskandidaten waren. Da ist gigantisch Geld verbrannt worden, Steuergelder verbrannt worden. Und diese Entwicklung sollten wir auf keinen Fall jetzt nochmal wiederholen.
Ja, dann arbeiten wir daran auf die unterschiedlichen Art und Weisen, dass wir nicht in nochmal 15 Jahren wieder sagen müssen, eigentlich haben wir das doch schon gewusst, was die falsche Richtung ist. Und dann werden wir das jeder auf seine Art und Weise tun, da den entsprechenden Einfluss geltend zu machen. Und von daher in diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg bei der wissenschaftlichen Arbeit.
Vielen Dank.
Wahrheit beginnt zu zweit. Die Gesprächsreihe des Blogs verbietet das Bauen.